Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Thomas Hettche. Gastgeber ist Thomas Blaul. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Hettche. Ihr letzter Roman, der im Sommer 2010 erschienen ist und auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, trägt den Titel Die Liebe der Väter. Darin geht es um eine Vater-Tochter-Beziehung, die vor allem auch dadurch geprägt ist, dass der Vater, der von der Mutter der Tochter getrennt lebt, über kein Sorgerecht für die gemeinsame Tochter verfügt, wobei die Mutter alles Erdenkliche anstellt, um den Umgang des Vaters mit der Tochter zu erschweren. Bevor wir tiefer in das Buch, in seine Geschichte und auch in die Art und Weise eindringen, wie sie erzählerisch verfahren, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die Sorgerechtslage, vor deren Hintergrund sie ihren Roman auch geschrieben haben, just zu der Zeit der Veröffentlichung ihres Buches 2010, also abgeändert wurde, und zwar zugunsten der Väter. Die bis dahin gültige Rechtsprechung sah vor, dass bei Eltern, die getrennt leben, nur dann ein gemeinsames Sorgerecht besteht, wenn die Mutter dem zugestimmt hat. Das also wurde gekippt. Nun können Mütter den Vätern das Sorgerecht für das gemeinsame Kind eben nicht mehr generell verweigern. Nun möchte ich aber auch deutlich sagen und gleich hinzufügen, dass Ihr Roman aufgrund dieser geänderten Rechtslage keineswegs überflüssig geworden ist, weil er eben eine Konstellation beschreibt, wie es sie ja immer noch gibt und immer auch geben wird, konkret entfremdete oder erschwerte Vater-Kind-Beziehungen mit all den Schmerzen, die damit für den Vater und natürlich auch für das Kind einhergehen. Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Nun haben Sie dieses Thema Vater-Kind bzw. hier konkret Vater-Tochter-Beziehung natürlich in eine Geschichte gepackt. Es ist ja kein juristisches Sachbuch, sondern ein Roman, die um Silvester auf der Insel Sylt spielt. Ich würde Sie zunächst bitten, Thomas Hettche, diese Geschichte kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu skizzieren, denn Sie haben sie ja auch dramaturgisch mit sehr viel Hintersinn gestaltet.
Ja, also es ist wirklich kein Sachbuch und auch kein Pamphlet für oder gegen eine Rechtsauffassung, sondern wirklich ein Roman. Und Romane sind ja zwitterhafte Wesen. Zum einen gibt es, sagen, die Kunst in ihnen, das sagen, dass die Eigengesetzlichkeit der Sprache. Aber Romane sind immer auch, so sagen, es sind immer auch schmutzige Wesen, die immer sagen, die Hände sich schmutzig machen an der Zeit, in der sie spielen. Und insofern hat dieser Roman natürlich, sagen, eine offene Seite zur Gegenwart hin. Und diese Gegenwart ist bestimmt eben durch die bestimmte juristische Konstellation, die ähnliche Beziehungsstrukturen hervorbringen. Das war bei der Recherche mich das Wichtigste zu sehen, dass wirklich viele Väter ähnliche Geschichten erzählen, weil die Rechtslage sie zu ähnlichem Verhalten bringt. Aber das ist wirklich eine Seite dieses Romans, in dem sozusagen die Geschichte, die erzählt wird, dreht sich nicht nur darum. Es geht darum, dass ein Vater mit seiner Tochter, sie ist 13, zusammen über Silvester nach Sylt fahren, um da mit einer Jugendfreundin des Vaters und deren Familie einen Urlaub zu verbringen. Und der Vater sieht seine Tochter eigentlich immer nur am Wochenende in Ferien, ein richtiger Ferienpapa, wie man das kennt. Und er hat das Gefühl, seine Tochter, die jetzt 13 ist, ist an einem Entwicklungspunkt, sagen, vom Kind zum Erwachsenen. Und er muss jetzt, sagen, sich besonders um sie bemühen. Und deshalb dieser Versuch dieses Urlaubs da. Und nun spielt Sylt eine große Rolle, weil diese Insel im Winter hat eine bestimmte Atmosphäre. Einerseits von der Natur her, die wirklich sehr, sehr drängend und sehr, sehr unruhig und sehr nervös ist. Der Wind, der immer da ist, die Feuchtigkeit, die Stürme, das Meer, was da an dieser wunderbaren langen, 30 Kilometer langen Küste anbrandet. Das im Winter ist diese Insel etwas anderes als diese Ferieninsel, die man aus dem Sommer kennt, die Sommerbilder. Und das spielt eine große Rolle. Dann ist es die Zeit zwischen den Jahren, was dieser 13-jährigen Annika, wie sie heißt, sehr wichtig ist, die Zeit, in der, wie es heißt, irgendwie die Grenze zum Totenreich offen steht und die Tiere sprechen können und seltsame Dinge geschehen. Aus dieser Konstellation entwickelt sich, sagen, ein Urlaub, und das dass sagen die Leichen im Keller dieser Vater-Tochter-Beziehung kommen wirklich ans Tageslicht und fangen an zu sprechen. Und es ändert sich eigentlich alles für diese beiden. Das ist, sagen, ist die Kerngeschichte. Daneben gibt es eben die Nebenfiguren, die alle eigentlich auch sagen die Schwierigkeiten problematisieren, heutzutage Familie zu haben. Das ist ja das Faszinierende, wenn man als junger Vater mit anderen jungen Eltern zusammensitzt am Abendbrottisch im Restaurant oder zu Hause. Das Thema, was alle bestimmt immer, ist die Frage, wie macht ihr das denn mit der Familie? Also eine Sache, die früher überhaupt nicht diskussionsfähig gewesen wäre, ist heute der Gegenstand der ständigen Optimierung. Wie vereint ihr denn Kind und Beruf, Familie und Lebensort und sowas? Und das wollte ich auch in diesem Roman zeigen, die Unsicherheit und der Versuch, an dieser Maschine Familie zu schrauben und zu drehen, um sie zu perfektionieren, was ja etwas hat, was im Grunde doch auch ganz selbstverständlich sein könnte.
Ein nicht bewilligtes Sorgerecht bedeutet ja nicht nur, dass der Vater sich nicht um das Kind kümmern darf, was wichtige Entscheidungen für die Entwicklung des Kindes anbetrifft, sondern auch, dass der Vater, wenn man das wörtlich nimmt, Sorgerecht, praktisch nicht das Recht hat, sich um das Kind zu sorgen. Das ist, als ob man ihm quasi symbolisch dieses Recht, sich zu sorgen, auch abspräche. Und wie sehr sich der Vater in Ihrem Buch sorgt um die Zukunft von Annika etwa, das ist ja ein wesentlicher Punkt in Ihrem Roman. Ging es Ihnen vor allem auch darum, nicht nur die Liebe der Väter, wie der Titel es sagt, eine Sprache zu geben, sondern vor allem auch diesem Leiden der Väter?
Das Thema hat mich lange beschäftigt und die Frage war, welchen Zugriff findet man da? Und ich habe lange experimentiert mit Erzählhaltung und habe dann gemerkt, was mich wirklich im Kern interessiert, ist wirklich möglichst dicht an den Gefühlen dieses Mannes zu sein, weil natürlich Erfahrungen, die nicht positiv sind, da ist die Trennung von einer Frau und die Trennung von der Mutter des gemeinsamen Kindes, die Erfahrung der Entfremdung von diesem Kind, das sind ja alles Dinge, über die man nicht gerne spricht und die man auch vor sich selber vielleicht auch nicht gerne artikuliert. Und irgendwann wusste ich möchte das bitte so umfassend und so ehrlich wie möglich erzählen. Insofern ist das der Kern des Romans, ist wirklich die Psyche dieses Mannes. Und da kommt eben alles zusammen. Da kommen Schuldgefühle zusammen mit dem Wunsch, sich zu kümmern, präsent zu sein, aber mit der Unmöglichkeit, dies zu tun. Es gibt Aggressionen, es gibt einen Hass gegenüber dieser Mutter. Man muss sich ja vorstellen, wenn Paare sich trennen, tut man das ja in der Regel, weil man sich nicht so gut versteht. Und der andere Mensch verschwindet aus dem eigenen Leben. Aber wenn man ein gemeinsames Kind hat, bleibt dieser Ex-Partner natürlich präsent, was Schwierigkeiten produzieren kann. Und insofern gibt es da einen ganzen Komplex von Empfindungen, die ich erzählen wollte.
Bleiben wir auch gleich dabei. Sie haben eben Erzählhaltung gesagt und diese Vaterfigur auch angesprochen, diesen Ich-Erzähler. Sie haben Ihren Roman Die Liebe der Väter auch vor dem Hintergrund einer persönlichen Betroffenheit verfasst, ohne dass der Roman ein autobiografischer Roman wäre, um das gleich deutlich zu sagen. Sie schreiben ja in der Widmung des Buches, ich zitiere, Literatur beginnt jenseits dessen, was ist. Also Literatur schafft und beansprucht ihren eigenen Raum und muss auch entsprechend darin betrachtet werden. Gleichsam ist die Problemkonstellation des Buches angelehnt an ihre Biografie. Was bedeutet, sie haben eigene Erfahrungen bzw. einen Aspekt ihres eigenen Vaterseins, wenn man so will, literarisiert. Literarisieren, das klingt wie so ein technischer Vorgang, aber es ist ja doch auch ein gewaltiger Kraftakt, eine Figur zu schaffen, die viel mit dem eigenen Ich und dem eigenen Schmerzzentrum auch zu tun hat und die doch nicht einfach als alter Ego gestaltet werden soll. Wie sind Sie an diese künstlerische und auch menschliche Herausforderung herangegangen, einen doch sehr konkreten Teil von Ihnen selbst in Literatur zu überführen?
Ja, vor allem ist es weniger ein Kraftakt als vielmehr eine große Chance. Ich habe natürlich bei einem Buch, was sagen sich so nah ans eigene Leben wagt sozusagen. Natürlich habe ich vorher überlegt, geht das? Wir hatten ja in den letzten Jahren Debatten um Bücher, die das getan haben und die dann sagen, so direkt aus dem Leben kamen und dann sagen, vor Gericht verboten zu werden oder wo eben Menschen, die sich wiederfanden in diesen Büchern, das eben nicht wollten und dagegen geklagt haben. Und ich habe eigentlich die Haltung da, dass es zu einfach ist, sagen, sich vampirhaft an Authentizität zu laben. So eine Literatur muss, oder das für mich beginnt da, das ist das Spannende von Literatur, sie muss diese Grenze überschreiten, sie muss aus dem Tatsächlichen in den literarischen Raum gehen mit dem, was sie erzählen will. Damit verliert sie ein Stück sozusagen an pulsierender Lebendigkeit, weil was ja den voyeuristischen Blick auf Geschichten, der guckt immer auf das, was war wirklich, das verliert sie ein Stück weit, aber sie gewinnt auch ganz viel dabei. Und das war für mich wirklich bei dieser Schreiberfahrung das Großartige. die eigene Betroffenheit, die eigene Wut, den eigenen Schmerz nicht einfach hinzuschreiben, sondern zu übersetzen. Und ich habe wirklich sagen, dieser Schreibakt, dieser anderthalb Jahre, diese Verfassung dieses Buches war wirklich er hatte was Kathartisches. Ich habe wirklich auch viele Sachen damit ablegen können und sozusagen in diesem literarischen Raum sozusagen auslagern können. Und damit waren sie auch im Tatsächlichen, ja, man kann sagen, auf eine gewisse Weise geheilt. Und insofern war dieser Akt wirklich eine sehr, sehr beglückende Erfahrung. Dazu kommt, es kann nicht darum gehen, dass man reale Menschen denunziert. Und ich war sehr froh, dass dann die Menschen, die den Anschluss für das Buch gegeben haben, sich in der verwandelten Form in dem Buch auch positiv wiederfinden konnten und diese Fiktion von dem, was war, annehmen konnten, sagen konnten, ja, mit dieser Darstellung kann ich gut leben.
Was hat Sie denn aber geleitet, diesen Ich-Erzähler, diese Vaterfigur, genau so zu gestalten? Ich gebe mal einen Stichpunkt, das ist auch in den Kritiken immer wieder aufgegriffen worden, dass dieser Vater auch nicht unproblematisch ist als Typ, als Charakter, dass diese Ich-Erzählhaltung natürlich auch dazu führt, Sie haben es eben schon erwähnt, dass er sehr über die Frau, über die Mutter der Tochter Annika auch ablästert, sich äußerst kritisch, also das ist noch fein ausgedrückt, äußert. War das ganz bewusst so gestaltet, um vielleicht auch der Gefahr zu entgehen, na, da schreibt jemand so ein Betroffenheitsbuch, das dann vielleicht doch irgendwie so ein halbes Pamphlet wird. War das ein bisschen der Hintergedanke?
Da kommt auch wieder zwei Teile zusammen. Natürlich war das die Gefahr. Wenn man Erfahrungen macht, die nicht schön sind, ist man versucht, sich über sie zu erheben und sich besser zu machen. Das kennt man ja von vielen Betroffenheitstexten, wo man im Grunde die Erzählhaltung nicht glaubt, weil da jemand sich selber im Nachhinein sozusagen den Heiligenschein aufsetzt. Und das galt es zu vermeiden. Und zum anderen ist zum anderen ist für mich genuin Teil des Schreibens eine gewisse, Verwundbarkeit machen, sage ich mal. Also es scheint mir immer produktiv zu sein, wenn man sich möglichst schwach macht, weil dann man sozusagen ehrlich mit den Phänomenen, die man vor Augen hat, umzugehen bemüht ist und versucht ist. Und insofern war dieser Held als schwacher Held war keine Konstruktion, sondern sozusagen das war das Eingangstor an diese Geschichte. Mir war vollkommen klar, also dass es da jemand ist, der nicht positiv ist, sondern der all die Narben seiner Verletzung mit sich trägt und der kein Superheld ist, der sozusagen keine Fähigkeiten hat, die ihn besonders präferieren, das alles toll zu lösen, was ihm da nicht gelungen ist. Und ich habe dann diese Ehrlichkeit auch nicht mehr hinterfragt, weil das Literatur lebt ja wirklich von dem Ton, den sie findet. Und nachdem mir klar war, dass es eine Ich-Erzählung sein sollte und dass die auch im Präsens stattfinden muss, das heißt, der Leser weiß immer nur genau das, was jetzt passiert und alles, was er über die Vorgeschichte erfährt, erfährt er nur aus der Aufgeregtheit und der Befindlichkeit des Jetzt-Augenblicks des Erzählers. Das heißt, ganz klare Signale, dieser Mann ist als Erzähler eigentlich nicht vertrauenswürdig, weil er ist ein Verletzter, er ist ein Unsicherer, er ist ein hoffender Mensch. Und das, was er da uns erzählt über seine Ex-Frau, über seine Tochter, seine Gedanken, seine Gefühle, sind nur verständlich innerhalb dieser Psyche. Aber genau das schien mir der einzige Weg, um wirklich einmal komplex zu beschreiben, was alles zusammenkommt in so einem Kopf und was alles sich ansammelt über die Jahre. Wir reden da von einem Prozess, die beiden haben sich getrennt, als die kleine 2, 3 war. Also über 10 Jahre ist das eine Erfahrung, da kommt ja einiges zusammen, an gescheiterten Wünschen von Familie und an Ausprobieren, an Scheitern, an Träumen, die nicht realisiert worden sind. Und das sagen alles, diese Melange sozusagen nicht zu hierarchisieren, sondern die Sachen nebeneinander stehen zu lassen, um erzählen zu können, wie aus dieser Melange heraus man ja handeln muss, weil die beiden sind konkret da und er muss sich verhalten zu seiner Tochter. Er kann jetzt nicht zurücktreten, sondern er muss in dem Augenblick das tun, was seinem Wunsch ihm näher bringt, der Tochter näher zu kommen.
Es war also im Grunde auch von der Erzählhaltung her eine ästhetische Notwendigkeit, das als Ich-Erzähler zu gestalten. Das war mir auch schnell klar. Hätte es denn auch funktioniert, wenn Sie eine andere Erzählhaltung gewählt hätten?
Wie gesagt, ich habe viele experimentiert, das macht man ja. Also für mich ist sagen, der ist eine Geschichte, ist am Anfang eigentlich nur so eine, also eher eine Empfindung, eine Stimmung und es gibt ein paar Eckdaten, also so Sachen, die, also Notat oder sowas, Sachen, die ich erzählen möchte. Aber die Tür geht erst auf mit dem Tonfall, im Grunde mit dem ersten Satz. Es gibt ja Autoren, die den ersten Satz nachher wegstreichen. Für mich ist im Grunde immer dieser erste Satz eigentlich, das dauert am längsten, den zu finden. Und weil der gibt sagen den Rhythmus, der gibt den Klang vor. Und dann ist der Raum eigentlich sagen bestimmt wie so eine Taschenlampe, die ins Dunkel fällt. Dann sieht man, wie weit reicht denn diese Sphäre, die sich da auftut. Und insofern gab es dann nach dem Experimentieren eigentlich keine Alternative mehr. Mir war klar, dass ich genau das so erzählen wollte und muss.
Jetzt muss ich mal nachfragen. In der Kritik gab es eine große deutsche Tageszeitung den Vorwurf, genau an diesen Ich-Erzählern, diesen Vater, dass man ja nichts erfährt darüber, wie er selbst bügelt. Er würde immer nur die Mutter kritisieren. Wie ist das dann für Sie als Autor? Sagen Sie, der hat es überhaupt nicht kapiert oder wie gehen Sie damit um?
Wie geht man mit Kritik um? Als Autor ist man ja wirklich auf eine Weise naiv. Man denkt, man macht das Beste, was man machen kann und die Leute lassen sich darauf ein und sehen sozusagen das Bemühen und sehen vielleicht auch das Gelingen eines Buches und man hofft ja doch, dass eine andere Sache einem gelungen ist. Ich bin immer verblüfft, dass es bei meinen Büchern eigentlich durchgängig, bei allen Büchern immer eine vehemente Ablehnungsfraktion gegeben hat. Und zwar durch alle Sujets und durch alle Stilarten hindurch. Es gab immer eine Fraktion, die mit einer in der Regel auch unverständlichen Emotionalität auf die Bücher reagiert hat. Und es gibt dann andererseits immer die Fraktion, die das sehr feiert. Insofern, aber ich glaube, es gibt Autoren, die sagen, die werden wohlwollender und gleichförmig wohlwollender wahrgenommen. Woran das liegt, darüber denke ich viel nach, ich weiß es nicht. Aber vielleicht in dem Fall, der Hinweis mit dem Helden mag richtig sein. Also ich glaube, Literatur interessiert mich wirklich dann nicht, wenn sie glaubt, sozusagen im Literarischen so eine Art Vollständigkeit liefern zu müssen. Also Helden, die sagen, dann alles haben und ihr Thema komplett ausschreiten, das finde ich völlig langweilig. Dass dies, was wir von Peter viele Sachen nicht erfahren, ist auch bei einem Buch dieses Formates, glaube ich, irgendwie verständlich. Es ist halt eher eine Novelle als ein Roman und da gibt es, sagen, wirklich Beleuchtungen von auf den Punkt. Ich meine, Jonathan Franzen erzählt deine Figuren auf 200 Seiten jede Nebenfigur aus. Das ist ein anderer Zugang, als ich dir bei dem Buch für richtig befunden habe. Insofern sind solche Einwände leider äußerlich. Man darf ja zu Klick sich immer nicht äußern, aber ich finde es oft schade, dass man die Eigengesetzlichkeit der Texte dann nicht sieht, aber ich glaube, wahrscheinlich eher nicht sehen will und dann sagen, es gibt eine Abwehrreaktion, deren Ursachen ich, wie gesagt, oft nicht verstehe.
Gehen wir mal weg von den Rezensionen hin zum Lesepublikum. Sie haben einmal in einem Interview erwähnt, dass Sie festgestellt hätten, und das haben Sie auch vorhin nochmal gesagt, dass es viele Väter mit einem ähnlichen Leidensschicksal gäbe, Väter ohne Sorgerecht also, obwohl sie dieses Sorgerecht gerne hätten. Es gibt ja auch Väter, die es nicht wollen. Gibt es denn nach der Veröffentlichung Ihres Buches Reaktionen von betroffenen Vätern, die das Buch nicht einfach als Streitschrift in ihrer Sache gelesen haben, sondern sehr wohl als eine literarische Darstellung ihres Schicksals verstanden und auch begrüßt haben, bei Lesungen zum Beispiel?
Das Interessante ist ja wirklich, dass juristische Konstellationen ähnliche Lebenswirklichkeiten hervorbringen. Und das Verblüffende wirklich, dass man bei Gesprächen mit Vätern wirklich sogar ähnliche Geschichten erlebt. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Ponyhof, die ich gerne erzähle, die habe ich, glaube ich, dreimal in Varianten gehört. Die geht nämlich so, dass ein Vater, der von der Tochter und der Mutter getrennt lebt, den Sommerurlaub auf dem Ponyhof bucht mit der vielleicht 8-jährigen Tochter und dass dann 2 Wochen vorher die Mutter beschließt, dass die Tochter doch keine Ferien mit ihm machen darf und dass der Vater natürlich den teuren Ponyhofurlaub nicht einfach absagen kann, dann alleine 2 Wochen auf dem Ponyhof verbringt mit 8-jährigen Kindern. Das habe ich 3-mal gehört, diese Geschichte in Varianten. Es gibt einfach so ähnliche Konstellationen, weil einfach die Machtverhältnisse, die zwischen Vater und Mutter da durch das Gesetz quasi den Vorschub geleistet wird, bringen einfach dieselben Reaktionen hervor. Weil es geht ja wirklich, es geht um Betreuungszeiten, es geht um eben die Sorge, was weiß ich, man kann ja als ohne Sorge nicht mal im Krankenhaus nachfragen, wenn das Kind einen Unfall hatte, was dem Kind gilt. Kein Arzt wird einem Auskunft geben. Man kann das Kind nicht von der Schule abholen, ohne eine Vollmacht der Mutter. Also solche Dinge, das greift wirklich sehr ins Alltagsleben ein, wenn das Verhältnis zwischen Mutter und Vater nicht gut ist. Und insofern ist das Muster, was überall wiederkehrt. Literatur wird ja in Deutschland zu 80% von Frauen gekauft. Und ich muss sagen, ich hatte eher Bedenken, wie denn Frauen das Buch aufnehmen würden. Und habe bei Lesungen wirklich die wunderbare Erfahrung, dass es in der Regel intensive Gespräche gibt hinterher und dass viele Frauen auf mich zukommen und sagen, so habe ich das noch nie erzählt bekommen und das finde ich jetzt, das gibt mir einen Blick auf die Verfasstheit dieser Väter oder ich schenke es dem meinem Freund X, weil der hat so Ähnliches erlebt. Das Direktion geht über die Frauen und übrigens diese Frauen reagieren dann auch anders als diese männlichen Kritiker, weil die finden diesen Helden in der Regel eben, obwohl er natürlich sich gegenüber der Mutter des Kindes furchtbar verhält, die finden diesen Helden eigentlich sehr glaubwürdig. Aber ich hatte auch natürlich Diskussionen in irgendwelchen, sagen, Lobbystreitgesprächen und da wird natürlich in der Regel beklagt, dass es eben keine Kampfschrift ist. Der Vater ist eben zu wenig positiv, um als Galionsfigur einer Männerbewegung zu taugen. Insofern habe ich das Zielpublikum, glaube ich, nicht erreicht.
Ja, da ist Literatur doch etwas differenzierter, glücklicherweise. Vielen Dank, Thomas Hetje. Die Liebe der Väter ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen, das möchte ich noch anfügen. Vom geschriebenen Wort zur Musik. Thomas Hetje, Sie haben sich, das darf ich gleich verraten, heute Musiktitel von Künstlern gewünscht, die mit der Stadt Frankfurt verbunden sind. Und das erste Stück geht zurück, ich glaube, in die 80er Jahre.
Ja, ich habe drei Dinge ausgewählt, die für mich, sagen, mit Frankfurt verbunden sind. Das ist aus den 80ern, aus den 90ern und aus den 2000ern. Und das erste ist die Gruppe Kasiba. Alfred Hart und andere damals, war für mich damals eine sehr spannende Entdeckung in den 80ern und irgendwie Zeitreise zurück sozusagen.
Haben Sie das auch verfolgt in den 80er Jahren, die Entwicklung dieser Gruppe? Die ist, glaube ich, Anfang der 90er auch aufgelöst worden. Heiner Goeppels
war genau, ich war bei einigen Konzerten in Frankfurt und das war damals das Hipste, was man, glaube ich, in Frankfurt hören konnte, fand ich jedenfalls damals.
At Last I Am Free von Kasiba. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heutiger Gast im Studio ist der Schriftsteller Thomas Hettcher. Mein Name ist Thomas Plaul. Herr Hettcher, wenn man sich Ihr gesamtes bisheriges Schaffen anschaut, dann sieht man, dass Sie sehr vielen unterschiedlichen Aktivitäten im literarischen Bereich nachgegangen sind und nachgehen. Sie haben mittlerweile 5 Romane verfasst und mehrere Prosa- und Aufsatzbände. Sie haben viel auch für Zeitungen geschrieben, vor allem für die Frankfurter Allgemeine und die Neue Züricher Zeitung. Sie fungieren als Herausgeber, hatten eine Poetik-Dozentur inne und waren auch in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt. Herausgreifen möchte ich jetzt aber ein Projekt, das Sie 1998 initiiert und bis zum Wechsel ins neue Jahrtausend auch betreut haben, zusammen mit Jana Hensel, nämlich die Online-Anthologie Null. Herr Hettcher, bevor wir vor dem Hintergrund dieses Projekts das Thema etwas ausweiten, schildern Sie uns doch bitte kurz, was es damals mit diesem ganz spannenden Projekt Null auf sich hatte.
Es ging darum, dass der Dumont Literaturverlag quasi mit einem neuen Programm gestartet war und eine Anthologie machen wollte mit deutschen Erzählern. Und zum Wechsel des Jahrtausends, es gab ja damals diese Hysterie mit diesem Wechsel, was passiert da letztes Jahr und so. Und ich dachte mir, wenn, dann würde ich sowas gerne im Internet machen. Und habe dann einfach so 30, 35 Kollegen gefragt und gebeten, doch über ein Jahr hinweg Texte zu liefern. Texte, die sich auch gegenseitig kommentieren, die einander anschließen. Also eine Art Patchwork, so ein Teppich von Texten stellte ich mir vor aus diesem letzten Jahrtausend. Ja. Und das war damals technisch etwas aufwendig, weil die meisten Autoren waren damals noch nicht online. Das heißt, wir mussten erstmal einen Sponsor finden, der die Modems verteilt hat. Viele mussten sich einen Computer kaufen, heute unvorstellbar. Die Sachen kamen alle als Dokumente ein und mussten in HTML umgesetzt werden und wurden dann von der sehr netten Jana Hensel, die damals mir dabei geholfen hat, wurden dann von ihr quasi in HTML umgesetzt und online gestellt. Einmal die Woche wurde das aktualisiert. Das war schon ungeheuer aufwendig. Also es war so ein bisschen Neuland und der Versuch war einfach, sagen wirklich, eine nicht lineare, also nicht wie ein Buch abschließbare Form zu finden, sondern ein Netzwerk. Wir haben so damals als Navigationsmetapher dafür so eine Sternkarte entwickelt. Man hat dann auf dem Bildschirm konnte man sich von Stern zu Stern klicken. Es gab Sternbilder der Bezüge der Texte zueinander. Ja, und das ging über ein Jahr und endete dann wirklich mit dem 31.12.1999.
Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen zwischen dieser Internetanthologie und Ihrem Roman Die Liebe der Väter, über den wir im ersten Teil des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur gesprochen haben. Der Protagonist Ihres Romans ist von Beruf Verlagsvertreter und er sieht die Zukunft des herkömmlichen Buches, naja, schon ziemlich pessimistisch. Das Projekt Null hat ja gewissermaßen auch nach vorne geblickt, weil es eben das immer noch recht neue Medium des Internets quasi literarisch genutzt hat. Zunächst einmal ganz allgemein gefragt, wenn man die zwei extremen Positionen nimmt, also die eine, die sagt, Bücher wird es bald gar nicht mehr geben, und die andere, die sich sicher ist, dass es Bücher immer geben wird, wo würden Sie sich da selbst positionieren, Herr Hettcher?
Also beides ist wahrscheinlich falsch. Es wird Bücher sicherlich immer geben, weil sie einfach auch haptisch und vom Gebrauch her sehr schöne Objekte sein können. In der Regel sind sie es ja nicht mehr. Ich glaube, wir erleben ja einfach sagen auch einen Verlust eben an diesen Qualitäten. Was als Buch heute gedruckt wird, ist ja schon sehr viel schlechter, als es vor 20 Jahren noch Standard war. Insofern verändert sich da einiges. Und das, was übrig bleiben wird, sind sicher Bücher, die dann als Dinge eine Bedeutung haben, die man dann deshalb, weil sie Bücher sind, hat. Und das ist einerseits, wird das Buch in seiner Kunsthaftigkeit retten, also die ganzen Künste, glaube ich, gehen nicht verloren. Typografische Gestaltung, das Setzen, das Binden, all das wird bleiben. Aber das Buch selber ist einfach nicht mehr, sagen, der universale Datenträger. Es ist nicht mehr, was vor 50 Jahren noch oder vor 100 Jahren oder auch noch vor 30 Jahren waren Bücher ja wirklich die Container unseres Wissens. Und die Frage, dass man, und es gab keine Alternative, um die Sachen abzuspeichern. Und das hat natürlich eine Kultur hervorgebracht, die bis in die kleinsten Abspaltungen, was ich in Lesezirkel, in Schullektüren alles sagen, vom Buch bestimmt war. Das heißt, wir haben noch gelernt, wirklich das Buch auch zu benutzen in seiner ganzen Vielfalt von Möglichkeiten. Und das verändert sich einfach. Schon die jungen Menschen heute nehmen das Buch anders wahr und finden ihre Dinge woanders. Und Literatur ist davon natürlich betroffen, weil zum einen erstens sind die Formen von dem Inhalt ja nicht abzulösen. Das heißt zum Beispiel, der Roman als Form ist ja jetzt nicht Gott gegeben, sondern ich sage immer, das ist sozusagen das Packmaß von Fiktionalität, die man am besten auf die Esel packen konnte, um zur Messe nach Leipzig zu reisen als Buchhändler. Das heißt, der Roman ist als Form das, was praktikabel und handhabbar war. Viele kleine Zettelchen wären schlecht gewesen, aber so ein Ding zusammenzubinden ist praktisch. Insofern bedingt die Form auch den Inhalt. Und das heißt, ich bin überzeugt davon, dass wir eine Veränderung auch der Inhalte erleben werden. Und das kann man jetzt so oder so sehen. Im besten Fall ist das eine unheimliche Bereicherung, weil es der Literatur neue Räume ermöglicht, weil es vielleicht wie so die alten Träume von einem Gesamtkunstwerk aufleben lässt, dass man Text und Bild und Ton zusammenführen kann. Vielleicht aber auch, und die These finde ich nicht so ganz unglaubwürdig, vielleicht braucht jede Kunst aber auch die Beschränkung ihrer Form. Und vielleicht ist dieser Rahmen des Buches von mit der ersten oder letzten Seite und mit dem Titel da vorne und auch was Leseerlebnis, man weiß, irgendwann ist man fertig. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Motor für die Form, die wir kennen. Und vielleicht verliert sich auch in Texten, die in unendliche Gespräche eingebunden sind durch Kommentarfunktionen und Gruppen, die das etwas diskutieren und durch Zusatzmaterial. Vielleicht verliert auch Literatur damit und sagen, eine Trennschärfe und eine Intensität. Auch das würde vorstellbar.
Dann greife ich das gleich mal auf. Für Sie persönlich als Autor liegt da auch ein bestimmter ästhetischer Reiz, mit diesen neuen Möglichkeiten vielleicht auch zu spielen. Es wird ja ein Geschichtenerzählen bleiben. Lassen Sie uns einfach mal ein bisschen die Gedanken entwickeln. Wenn Sie heute E-Books nehmen, da wird es im Bälde auch möglich sein, kleine Filmeinspielungen zu haben. Man muss also vielleicht ein historisches Ereignis, das man sonst über 3 Seiten beschrieben hat, wird jetzt vielleicht mit einem kleinen Filmchen eingespielt. Lassen Sie uns einfach mal fantasieren.
Sie sagen schon, man muss es nicht mehr. Und genau das ist das Problem. Man muss es nicht, die 3 Seiten nicht mehr schreiben, weil man vielleicht den Film einspielen kann. Das heißt, erstmal ist das natürlich sowohl eine Bereicherung als auch eine Erleichterung. Und die Erleichterung ist in der Kunst selten was Positives. Insofern misstraue ich dieser Chance, das Filmchen einzuspielen statt die 3 Seiten. Also eine Schlachtenbeschreibung im Krieg und Frieden lese ich dann doch sehr gerne. Ich möchte da nicht den, wenn es den gegeben hätte, den verwackelten Schwarz-Weiß-Film sehen, dieser Schlacht. Insofern ist genau da das Problem. Aber erst damals, also als wir Null machten, war ich schon sehr affiziert und dachte, ach, jetzt endlich entkommt man der Linearität, endlich kann man Texte verfassen, die vielleicht zirkulär sind, die keinen Anfang und kein Ende mehr haben, die vielleicht auch sagen, mit mehreren Autoren zusammenarbeiten. Und die Zeit nach der Jahrtausendwende war ja so ein bisschen am Anfang die Experimentzeit von diesen Formen im Netz. Hyperlink-Literatur, Verbindung von Spiel und Literatur. Aber diese ganzen Experimente sind eigentlich sehr ernüchternd geendet. Davon ist eigentlich, wenn man jetzt nachdenkt, fast nichts geblieben. Das heißt, so einfach ist es nicht, neue Erzählformen zu entwickeln, wie auch. Insofern habe ich dann irgendwann das nicht mehr, für mich nicht mehr reizvoll gefunden, habe mich im Grunde auch von diesen Experimentformen abgewandt ein wenig. Aber Sie haben natürlich recht. Also das E-Book, vor allem, wenn es auch diesen, ich finde, glaube ich, sehr provisorischen Datenträger E-Book verlässt, weil das ist sicher ein Übergangsphänomen. Wenn es also sagen, in andere Formate kommt, dann wird es schon spannend, nochmal drüber nachzudenken. Aber mich würde weniger interessieren, dass man da jetzt einen Film dazwischen setzt, zwischen den Kapiteln, sondern die Schrift selber könnte ja sich anfangen zu bewegen. Es gibt ja keinen Grund, dass die Buchstaben feststehen, dass man Zeile für Zeile liest. Und wenn man einmal Topografie ins Tanzen bringt, das fände ich schon enorm reizvoll. Also ich denke schon, dass man da ein bisschen vielleicht differenzierter mit den Veränderungsmöglichkeiten spielt, dass das interessant sein könnte, natürlich. Ja.
Also das muss ich noch ausführen, was dann der eigentliche Mehrwert dieser Form von Literatur ist.
Ich glaube, dass Literatur gerade eigentlich ein ganz, ganz großer Wert zuwächst im Augenblick, weil wir alle ja sagen, und ich glaube, die Ereignisse in Japan zeigen, dass für jeden, der ein bisschen sagen über Medienkritik nachdenkt, dass wir die Erfahrung dieser Vernetztheit, die ja wirklich von Jahr zu Jahr ein umfassenderes und eines mehr im innersten Kern betreffendes Ausmaß annimmt, dass diese Vernetztheit, dieses Eingebundensein, dieses ständig zur Aufnahme und zur Kommentierung verpflichtet sein, dass das, glaube ich, auch eine große Sehnsucht hervorbringt, nach diesem wunderbaren Erlebnis mit einem Buch alleine zu sein, und während der Lektüre kann einen keiner in den Kopf gucken. Wissen Sie, Sie lesen ein Buch und es weiß niemand, auf welcher Seite Sie sind. Es weiß niemand, wo Sie die Lektüre unterbrechen. Sie müssen keinen Kommentar dazu an die Seite schreiben. Sie können mit einem Bleistiftglas notieren, aber Sie müssen es nicht. Ihre Lektüre wird nicht quantifiziert. Sie können aufhören, Sie können wieder anfangen, Sie können vor- und zurückspringen und Sie sind alleine damit. Ich glaube, diese Einsamkeitserfahrung der Lektüre ist eine große Chance. Natürlich ist zu befürchten, dass, und das sieht man ja auch schon im Leseverhalten junger Menschen, dass diese Erfahrung geradezu klaustrophobisch Gefühle hervorruft bei vielen, weil das man natürlich auch eingeübt sein muss. Man muss in der Lage sein, alleine ein Buch zu lesen. Und ich hoffe sehr darauf, dass es da so eine Art Rollback gibt, weil das natürlich eine Freiheitserfahrung ist. Wissen Sie, natürlich ist man mit Skype und Facebook und sowas hervorragend vernetzt und informiert, aber es ist ja nicht wirklich eine Befreiung, die man erlebt. Und Lektüre mit dem Buch alleine macht auf eine ganz bestimmte Weise frei. Und ich glaube, das wäre eine Qualität, die die Bücher weiterhin haben werden und haben können, wenn die Menschen sie noch zu lesen verstehen.
Vielen Dank, Thomas Hettche. Sie sind Jahrgang 1964, das darf ich sagen. Und wenn wir natürlich darüber reden, dass wir das herkömmliche Buch auch noch genießen, dann ist das wahrscheinlich auch naheliegend, dass wir jetzt nicht gerade in den 90er Jahren geboren wurden. Also sind Jahrgang 1964 und somit auch in einer Zeit groß geworden, wo es selbstverständlich war, um einen anderen Datenträger ins Spiel zu bringen, Schallplatten zu hören. Ich kann mich gut daran erinnern, dass das Aufkommen von CDs, das war Anfang, Mitte der 80er Jahre, sehr skeptisch beäugt wurde. Einige meinten, die seien so künstlich, das klinge so steril, die könnten sich nicht durchsetzen. Wir haben dann erlebt, wie schnell sich CDs durchgesetzt haben. Heute ist es so, dass vielleicht die CDs in Bälde vielleicht auch verschwunden sind. In der Musikbranche gibt es das Phänomen, dass das Geld gar nicht mehr über den Verkauf von CDs gemacht wird, sondern über das Herunterladen von Musik. Herr Hettche, wo immer wir nun Ihren zweiten Musikwunsch herhaben, beziehungsweise auf welchem Ton oder Datenträger er uns vorliegt, zu der Zeit, als diese Musik entstand, hat wohl keiner daran gedacht, dass es so etwas mal geben würde. Wir gehen zurück ins 17. Jahrhundert nämlich und bleiben dennoch irgendwie auch in Frankfurt.
Ja, das ist ein Stück von Christine Schäfer, der Frankfurter Sopranistin, die ich vor allem für ihren Liedgesang sehr liebe. Also ein Stück jetzt aus den Nullerjahren sozusagen, dem das letzte Stück ja aus den 80er Jahren war.
Wir hören ein Stück von Henry Purcell, Dido and Aeneas, englische Komponist, Interpretin Christine Schäfer. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast im Studio ist der Schriftsteller Thomas Hettche. Mein Name ist Thomas Plaul. Herr Hettche, wir haben in den ersten beiden Teilen der Sendung über Ihren jüngsten Roman Die Liebe der Väter und jetzt auch ein bisschen über die neuen Medien geredet. Reisen Sie eigentlich, wenn Sie zu Lesungen fahren, im Zug zum Beispiel mit einem E-Book oder haben Sie noch ein herkömmliches Buch in der Hand?
Also beides. Ich habe ein iPad dabei in der Regel, weil das ist sagen, als reisender Schriftsteller, man ist ja viel unterwegs mit der Bahn, ist das für mich das Wunschinstrument geworden. Also weil man hatte immer, Laptops sind so schwer, die Akkus reichten vielleicht früher nicht, aber für Notizen unterwegs ist das iPad wirklich das Ideale.
Ihr Roman, neue Mädchen, unterwegs sein, bei diesen Themen geht es immer auch um Mobilität. In Ihrer Vita finden sich neben Ihrem Geburtsort Dreist, das ist in der Nähe von Gießen, die Wohnorte Frankfurt am Main, Krakau, Venedig, Rom, Los Angeles, Berlin und nun wieder Frankfurt. Von Berlin, wo Sie nun doch einige Jahre gelebt haben, sind Sie im Sommer 2010 also wieder zurückgekehrt an den Main. Hier haben Sie in den 80er Jahren an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Germanistik, Philosophie und auch Theaterfilm und Fernsehwissenschaft studiert und dann auch promoviert. Was hat Sie denn aus Berlin im letzten Jahr wieder zurück nach Frankfurt geführt, wo doch viele in den letzten Jahren gerade nach Berlin abgewandert sind, aus Frankfurt sogar ein ganzer Verlag.
Jetzt wäre schon zwei Verlage. Ja. Naja, also wie gesagt, ich war seit 84 in Frankfurt und habe hier studiert und mag Frankfurt sehr gerne. Also das kann man immer anderen Menschen schlecht erklären, die Stadt nicht kennen, weil so diese Klischees so deutlich sind, die Hochhäuser, die Buchmesse und so. Ich mochte und mag Frankfurt erstens sagen, weil ich aus der Landschaft komme. Also sagen, ich bin eigentlich so ein Mittelgebirgsmensch. Ein paar Hügel finde ich nicht schlecht um mich rum und finde den Taunus und Odenwald sehr schön. Und dann gab es einfach beruflich für meine Frau die Möglichkeit in Berlin was zu machen, was interessant war. Und insofern waren wir dann für eine Weile in Berlin, was ich natürlich auch großartig finde. Und natürlich sagen, es ist vollkommen albern, nicht zu sehen, dass die Kultur in den letzten 15 Jahren massiv nach Berlin abgewandert ist, auch mit guten Gründen. Also weil in der bildenden Kunst gerade da eine kritische Masse erzeugt worden ist von Galeristen, von internationalen Käufern, von billigen Ateliers für Künstler. Das Leben ist dann einfach sehr viel günstiger in der Stadt. Und auch Literatur ist sozusagen zum ganzen Teil nach Berlin abgewandert. Und dann wären es vor 15 Jahren einfach noch wirklich lebendige Literaturszenen, was ich in München oder in Hamburg oder auch in Köln gab, ist das alles doch sehr in die Hauptstadt gedriftet, was einerseits sehr positiv ist, weil man trifft ständig interessante Leute und man ist ständig, sagen, in seiner Sphäre zu Hause. Aber als Frankfurt geprägter Autor bin ich sehr froh, wie es in Frankfurt eigentlich immer war. Es gibt in Frankfurt 4, 5, 6 Autoren, die ich schätze und mit denen ich auch Kontakt habe. Aber es ist keine Stadt, die groß genug wäre, dass die Literatur so eine eigene Blase erzeugt. Und nicht mal die Kultur erzeugt eine eigene Blase. Man ist immer konfrontiert mit der Lebenswirklichkeit ganz anderer Menschen. Und das habe ich immer als extrem positiv empfunden. Man ist nicht in seinen Kiez gesperrt und hat da die 2 Kneipen und die 3 Lesebühnen, sondern man ist sagen immer in einer weltoffenen Stadt. Und das mag ich an Frankfurt sehr. Und insofern habe ich Berlin sehr geschätzt, die 5 Jahre und bin auch sicher, ich war ja auch davor schon mal 2 Jahre in Berlin, es ist immer so ein Pendeln, aber Frankfurt ist für mich einfach eine sehr vertraute und sehr lebensfähige Stadt, also für mich auch lebensfreundliche Stadt.
Ja, da möchte ich doch gerade mal nachfragen, hat das also doch für Sie, sagen wir mal, eine konkrete Auswirkung auch auf die Art des literarischen Arbeitens?
Ja, als wir nach Berlin zogen, haben wir sogar ein Jahr im Prenzlauer Berg gewohnt und als ich dann 2-mal eine Autorenkollegin im Supermarkt getroffen habe und in deren Einkaufswagen gucken musste, dachte ich mir, nein, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Also Frankfurt ist das schöne Gefühl, man geht aus der Wohnungstür raus und kein Mensch kennt einen und man ist nicht in einer Szene unterwegs. Was ich fürs Arbeiten positiv finde. Es gibt sicherlich Autoren, die das schätzen, die den ständigen Austausch brauchen, die auch sagen, das Feedback brauchen. Für mich ist das Arbeiten an Büchern eine sehr einsame Tätigkeit. Deshalb diese Orte, die Sie vorgelesen haben, sind in der Regel auch Stipendienorte. Ich war eben ein halbes Jahr Stipendiat in Krakau, ich war mal für ein Jahr in der Villa Massimo in Rom, ich war mal für ein Vierteljahr in Los Angeles. Also das Weggehen aus dem Vertrauten in eine relative Einsamkeitssituation, um sich auf den Text konzentrieren zu können, ist für mich sagen eine Bedingung.
Nun gibt es ja immer mal wieder die Diskussion in Frankfurt, ob es nun genügend literarisches Leben gäbe in der Stadt oder nicht, ob zum Beispiel während der Buchmesse im Oktober die Zahl der literarischen Veranstaltungen in der Stadt selbst erhöht werden soll, wie das zum Beispiel während der Leipziger Buchmesse der Fall ist, Stichwort Leipzig liest, oder ob Frankfurt gar ein Literaturfestival benötigt, wie zum Beispiel die Lit Cologne. Wie sehen Sie das als Autor?
Also als damals so kam, die Stadt verließ und alle irgendwie so jammerten und vor allem meine Freunde in Berlin etwas hämisch auf diesen Wechsel reagiert haben, habe ich mich ja dann genötigt gefühlt, auch einen längeren Text in der FAZ zu schreiben darüber und über die einfach versuchen klarzumachen, wo meiner Ansicht nach die Stärken und die Möglichkeiten der Stadt liegen. Und Ihre Beispiele nennen, sagen Sie ja schon, Leipzig liest, gibt es schon. Es gibt das Literaturfestival in Berlin schon, das große. Es gibt die Lit Cologne in Köln. Es gibt jetzt irgendwie das Haberfront Festival in Hamburg. Hamburg. Das alles gibt es schon. Aber insofern ist die Frage, was macht denn Frankfurt aus? Und meiner Ansicht nach ist Frankfurt jetzt leider nicht mehr die Stadt der großen Verlage. Fischer ist natürlich da, ein ganz wichtiger Verlag, aber so kam es nicht mehr da. Sondern Frankfurt ist die Stadt der Institutionen. Und ich glaube, das ist auch zu wenig bewusst. Da muss ich mal klar machen, dass nicht nur die Buchmesse in Frankfurt ist, nicht nur die FAZ und die Frankfurter Rundschau, nicht nur der Fischer Verlag, sondern auch der Deutsche Börsenverein ist in Frankfurt. Die Buchhändlerschule ist in Frankfurt. Wir haben in Darmstadt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von national wichtigsten literarischen Institutionen in Frankfurt, die aber natürlich als Institutionen ihre Arbeit relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit machen. Ich glaube, dass das Bemühen der Stadt dahin gehen müsste, die Qualität der Vernetzung zu verbessern und diese Institutionen in ihrer Arbeit nach außen zu bringen, den Darstellung nach außen zu bringen. Dazu gehört natürlich auch, dass eine Institution wie die Frankfurter Buchmesse, die ja in Frankfurt stattfindet, auch in die Stadt ausstrahlt. Und ich habe es immer als ein großes Manko empfunden, dass das sagen wie so eine Blase war. Wenn man als Autor auf einer Buchmesse ist, ist man dann eben auf dem Messegelände oder ist abends war man dann in den Hotels im Frankfurter Hessischen Hof und es gab dann noch 1, 2 Partyorte, aber das war es im Wesentlichen. Ich finde die Idee mit den Open Books, zu sagen, dass man Lesungen hat, dass man die Chance nutzt, dass die wichtigsten internationalen Autoren in der Stadt sind, dass man die bittet, in der Stadt auch zu lesen, finde ich vollkommen richtig. Das sollte man ausweiten. Aber wirklich mit der Perspektive, dass man Institutionen Frankfurter Buchmesse stärkt, nicht, dass man Frankfurt zu einem Eventort macht, der wiederum versucht zu konkurrieren. Ich glaube, es geht darum, wirklich die eigenen Qualitäten zu stärken. Auch zu sagen, auch aus der Kleinheit der Stadt Kapital zu schlagen, dass eben Literaturhaus und Städel, Luftlinie 200 Meter voneinander entfernt über den Fluss hinweg, dass man sagen auch die Kooperation zwischen den Kunstsparten befördern müsste und dass man wirklich diese Institutionen, die ja auch wichtiger werden in der Zeit, in der das Buch von allen Seiten unter Beschuss ist, dass man die stärkt und dass man die nach außen bringt.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Schreiben ist ja auch eine einsame Geschichte. Sie ziehen sich lieber zurück. Bildlich vorgestellt, Sie sitzen zu Hause am Schreibtisch und schreiben und in einer gewissen Anonymität natürlich auch. Wie können Sie das kompensieren oder brauchen Sie da eine Kompensation? Haben Sie Gespräche mit Ihrer Frau zum Beispiel? Gibt es da eine Auseinandersetzung mit jemand anderem während der Schaffensphase?
Wenn man irgendwann anfängt, es professionell zu machen, sieht man, dass man nicht mehr unbedingt Freunde und Frauen und Freundinnen sagen, als Lektor missbrauchen darf, weil es gibt da Grenzen auch der Aufnahmefähigkeit. Und es ist auch vielleicht unbedingt auch nicht so gut für das Leben außerhalb des Schreibtisches. Ich habe den schönen Fall, dass ich quasi seit 1987 in Kontakt stehe mit meinem Lektor Christian Döring, der mich bei Surkamp betreut hat, der dann mein Lektor bei Dumont war und der, seit ich bei Kiepenheuer & Witsch bin, also neben Olaf Petersen, der im Verlag für mich zuständig ist, ist Christian Döring mein Betreuer auch weiterhin. Und das ist einfach eine seit über 20 Jahren gewachsene Beziehung, ständige Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen. Und auch natürlich gibt es dann da auch eingespielte Verfahren, wann man was rausgibt und welche Reaktion. Also bei Christian reicht irgendwie, dass er mir einen Satz vorliest und ich weiß, was er an diesem Satz nicht mag. Und meistens hat er auch sogar recht. Also insofern gibt es da natürlich dann professionelle Kontakte. Aber auch natürlich Autorenkollegen, wo man sich dann gegenseitig was zeigt. Aber die Erfahrung ist da bei mir einfach so, dass es keine gute Idee ist, dass man zu früh etwas vom Schreibtisch weggibt. Also man braucht diese Dampftopf-Situation, dass die Sachen erstmal unter Verschluss bleiben müssen und dass man erstmal mit den eigenen Zweifeln lange, lange selber umgehen muss und sie nicht sagen, die Beantwortung der eigenen Fragen nicht jemand anders überlassen soll, hat sich eigentlich positiv erwiesen. Also es dauert in der Regel. Am Anfang zeige ich in der Regel sozusagen ein paar Seiten eben den Lektoren und auch Helge Malchow, dem Verleger, der irgendwie ein sehr kluger Leser ist. Und dann gehe ich eigentlich los und schreibe das Buch. Und wenn es dann fertig ist, in der ersten Fassung, dann gibt es die Lektüre außerhalb.
Ja, vielen Dank, Thomas Hettche, auch für diesen Einblick in Ihre Schreibwerkstatt, wenn man so will. Berlin oder Frankfurt, der Literatur und auch der Musik ist das im Grunde egal, wo sie entsteht und wo sie auch rezipiert wird. Sie haben noch ein letztes Musikstück auf der Wunschliste stehen und auch das ist natürlich ein Stück, das mit Frankfurt in Verbindung steht, wobei den wir jetzt hören, das ist ein bisschen mehr als nur ein Musiker für die Stadt, glaube ich.
Ja, also wenn Fates sagen, ist dann Frankfurt der 90er, also mich zumindest der 90er und was wir hören, ist ein kurzes Stück Merry-Go-Round Somewhere.
Ein wunderschöner Titel, Merry Go Round Somewhere. Wo geht sie denn hin?
Ja, das bleibt, glaube ich, ein Stück, was sehr zirkulär ist, sehr offen.
Ja. Merry Go Round Somewhere, ein kurzes Stück, mit dem der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende geht. Gast im Studio war der Schriftsteller Thomas Hettche. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Blaul.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.